Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Moodboard Podcast. Mein Name ist Samuel, ich bin der Host dieses Podcasts und heute soll es um das Thema Learning Design gehen. Dafür habe ich mir einen sehr spannenden Gast ausgesucht. Er ist Dozent an der Hochschule in Augsburg, war vorher schon Dozent an der Hochschule in Münchberg und mit ihm werde ich heute über das Thema sprechen, wie man sich während der aktuellen Situation weiterbilden kann, wie man sich generell weiterbilden kann und was er uns für Tipps zum Thema Weiterbildung mitgeben kann. Viel Spaß!
Clemens Mahler heute mit hier im Podcast, UI-Designer, Interaction-Designer und gleichzeitig, was noch viel wichtiger ist, Dozent an der Hochschule in Augsburg. Hi Clemens.
Ja, hi. Freut mich, hier zu sein.
Ja, freut mich auch. Vielleicht erstmal für die Zuhörer. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Damit man ein bisschen weiß, wo man dich einordnen kann, was du so gemacht hast.
Gereicht hat, also die Begeisterung. Damals war die Hochschule auch noch gar nicht so durchstrukturiert. Also waren viele alte Professoren, die so irgendwie, wie man es teilweise so noch kennt, irgendwelche Plakate gemacht haben. Und ich habe dann zweigleisig das gemacht, was ich jetzt auch mache. Grafik, also visuelle Ausrichtung. Und wir haben schon programmiert und uns vor allem mit Information Design befasst. Also großes Thema, großes auch in Deutschland, große Tradition. Und das kommt exakt jetzt im Moment, kommt es wieder mit so Dashboard und Datenvisualisierung und so. Dann war ich in einer fantastischen Agentur, wo wir ganz wild rumgespielt haben. Das war die Flash-Zeit, wo es noch keine Regeln gab und keine großen Budget und keine großen agilen Teams und keine großen irgendwas. Das heißt, da konnte man Dinge drehen, reinzoomen. War völlig verrückt, war auch so neu, dass man auch sehr leicht Preise gewinnen konnte damals mit den Sachen, wenn man eine Idee hatte. Man kann sich das jetzt vorstellen, damals war Raster noch was Neues und der Printbereich war damals viel weiter wie der digitale Bereich. Dann habe ich mich selbstständig gemacht und alles gemacht in Würzburg damals noch. Also Uni-Webseite, Jahresberichte, freie Mitarbeiter und so weiter. Und nächster Step, das wurde ein bisschen klein und langweilig und dann bin ich vor so 3 Jahren nach München gezogen und habe wieder den Anschluss gesucht an die Agenturwelt, also an Großprojekte, weil das irgendwo spannender ist und der Bedarf heute spannend ist, wenn man als UI, UXler in dieser komfortablen Situation ist, dass man jetzt mit normalen Gehältern, mit interessanten Jobs in dem Bereich zu tun hat. Und habe ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, mein Portfolio und meine Ausrichtung von der Selbstständigkeit umzubauen. Aber mit dem zeitlosen Wissen hat es jetzt ganz gut geklappt. Also nach einiger Zeit. Und gerade spüre ich die Synergien von Lehrtätigkeit, also dem reflektierten Denken über Farbe und alles und der Agenturerfahrung und so weiter. Und da stehe ich gerade im Moment und kam aus Sri Lanka von einem Monat Surfen. Und wollte eigentlich jetzt ein bisschen freelance-mäßig Gas geben, also ich bin Freelancer zur Zeit. Und ein bisschen auf Stopp, aber nicht ganz.
Ja.
So lange, länger ausgeholt, aber es ging sogar noch länger, aber das ist die Historie, ja.
Aber ich denke, das ist sehr gut zusammengefasst. Ist auch sehr spannend. Mich würde interessieren, wie man zu so einer Lehrtätigkeit kommt. Also ich meine, ich habe selbst auch studiert, wenn auch nicht fertig, aber wie kommt man dazu? Also war das bei dir dann so schon direkt nach dem Studium, wo du dir gedacht hast, das wäre irgendwie spannend, das zu machen? Oder kam es einfach irgendwie nach ein paar Jahren Arbeiten dazu, dass du gesagt hast, hey, du willst einfach irgendwie nochmal eine neue Herausforderung auch einfach haben oder das Wissen weitergeben, was du hast? Oder wie kam es dazu?
Das ist eine sehr gute Frage und die kann fast in eine falsche Richtung gehen im Sinne von irgendwie Vitamin B oder ähnlichem. Aber ich glaube, es ist ganz natürlich, dass man sich an der Hochschule nicht bewirbt. Ich würde mutmaßen, es gibt 2 Wege. Also man rutscht sofort rein. Also man ist Tutor und macht da weiter und hat die Verbindung. Oder sagen wir mal, der zweite Weg ist, man denkt sich irgendwann, ich habe es langweilig alles, ich will eine Professur haben.
Ja.
Da ist es gut, Preise gewonnen zu haben und alles Mögliche. Dann kommt man direkt von dem Berufsleben unter Umständen in die Professur. Und bei mir war es so, dass mein Netzwerk aus zwei Leuten bestand, die eine Professur haben. Mhm. Und die suchen natürlich nach guten Leuten. Also es ist nicht so, dass die einem irgendeinen Job zuschachern. Der eine Michael Zöller ist in Münchberg und Daniel Rothaug ist in Augsburg. Mhm. Und die suchen natürlich beide nach, also ich war zuerst in Münchberg und jetzt in Augsburg, die suchen natürlich beide nach Leuten, die was drauf haben und die wollen ja den Bereich voranpushen. Und das ist in der Designerlehre jetzt so ein großes Ding, weil mir fällt kein einziger Berufsbereich ein, der so krass sich entwickelt hat in den letzten 10 Jahren. Also der so durchgestartet ist oder so vielfältig geworden ist, dass man natürlich da die richtigen Leute haben muss.
Ja, absolut. Also das ist, ich meine, ich glaube, man kann das sogar dich als gutes Beispiel nehmen. Du meintest ja, du hast damals Kommunikationsdesign studiert. Ja. Was ja jetzt, also damals, zumindest meines Wissens nach, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, gab es ja sowas wie ein UX- oder UI-Studium gar nicht in dem Thema, so als einzelnes Ding. Und da ist natürlich spannend zu wissen, wo du so den größten Unterschied auch siehst oder im Vergleich zu einem klassischen Design vielleicht, wenn du jetzt sagst, in deinem Kurs, ich glaube, du gibst 3 Kurse, soweit ich es im Kopf habe.
Das wechselt sich ab.
Okay, wechselt sich ab. Okay.
Also da müsste man tiefer einstecken, wie das tatsächlich läuft. Also das ist, es variiert, weil wir die Lehre optimieren in Augsburg. Also das ist freier, als man sich das vorstellen kann an den Hochschulen. Also das bestimmen wirklich die Leute dort, also wie man das macht. Und man darf in Bayern nicht mehr als 9 SWS haben, also 9 mal 3 Stunden. Das heißt, ich habe jetzt 8 zum Beispiel und ich dürfte gar nicht 3 Kurse, wäre gar nicht möglich. Dann gibt es irgendwie noch so eine feste Lehrstelle, irgend so ein Zwischen. Aber das ist das Komische in Deutschland, dass es eigentlich nur Professoren und Lehrbeauftragte gibt. Ja, ja. Ein bisschen ungünstig, muss ich sagen. Also da wünscht man sich noch ein bisschen mehr Flexibilität für Leute, die sich darauf einlassen. Und im Moment mache ich Screen Design tatsächlich. Das ist
okay, also
Kommunikationsdesigner 4. Semester gerade im Moment und normal Gestaltungsgrundlagen. Ja. Halt alles in meinem Themenfeld praktisch.
Ja, ja.
Aber auch Grundlagen.
Ja, du meintest ja vorhin, ja, bitte.
Den Faden verloren gerade tatsächlich, muss ich nochmal helfen. Wo waren wir gerade? Der Unterschied der Lehre.
Genau, nee. Was mich interessieren würde, du meintest ja, das ist so super vielfältig geworden und das sieht man ja auch. Aber gleichzeitig hat man ja die Herausforderung, zu sagen, okay, man darf nicht über dieses bestimmte Pensum in der Woche rausgehen. Ist es für dich auch eine Herausforderung, das zu priorisieren, bestimmte Themen?
Ja, das ist sowieso die Sache schlechthin. Also die Sache, die ich lernen musste. Also ich würde jetzt ganz frei raus mutmaßen, dass ich das visuelle Thema für mich abgehakt habe, dass ich da so fähig bin, dass ich jeden kleinsten Pixel sehe und die ganze Systematik verstehe und so. Das ist für mich nicht so, dass ich auf irgendeine App gehe und denke, wow, das kann ich noch nicht oder das ist neu oder irgendwas. Für mich, meine Themen, wo ich selber lerne, sind vor allem Themen von Priorisierung, von Reinversetzen, von nicht projizieren, von merken, dass Leute auf einem ganz anderen Stand sind. Ich habe einen UI-Workshop bei Programmierern gehalten und habe erst nach ein paar Stunden gemerkt, dass die auf einem so Anfängerstand sind, dass ich mein Workshop-Konzept dann umschmeißen musste. Also dieses typische User-Center, dass man sich wirklich reinversetzt.
Ja.
Und das Gleiche gilt tatsächlich auch für die Lehre. Also ich habe Kommunikationsdesigner, die im 4. Semester sind und noch nichts Digitales gemacht haben.
Okay. Und
eigentlich müsste ich noch härter priorisieren, mich noch mehr in die reinversetzen. Und da das Feld so groß ist, versucht mal einfach eine Dynamik herzustellen, also so eine Lust, so ein Drive.
Ja,
und man versucht an Projekten, Gestaltung lernt man einfach durch Gestalten. Man versucht an Projekten Dinge zu erklären. Und das ist eine interessante Sache, weil man einerseits diese zeitlosen Prinzipien braucht, dann so ein bisschen Einblick in das, was gerade läuft in der Wirtschaft. Und da muss man so, ist so eine Gratwanderung. Aber das Thema ist so komplex, man kann nicht alle in jedem Punkt abholen. Also dieser Perfektionismus muss man, glaube ich, im Digitalen sich ein bisschen abgewöhnen. Also das Endprodukt kann schon perfekt sein, aber man muss vor allem machen und viel testen und viel schneller in Testphasen gehen und machen und erklären und keine monstermäßige Theorie, dass man 3 Wochen zu Hause sitzt und theoretisch nachdenkt und dann ein Kunstwerk aus dem Hut zaubert irgendwie so. Das ist schwierig, weil das Kunstwerk dann vielleicht völlig falsch ist und völlig daneben geht.
Und man steckt und hat vorher super viel Arbeit reingesteckt.
Ja, genau. Und ähnliches mit Studenten. Das geht mir um Dynamik und um Feeling, weil, ich meine, man muss sich das vorstellen. Wir an der Hochschule haben ja den Auftrag, so eine zeitlosere Sachen zu so drüber denken. Aber wenn ich layouten will, dann gehe ich einfach im Praktikum 10 Stunden am Tag in der Agentur und habe im besten Fall jemanden neben mir, der es wirklich drauf hat.
Ja.
Dann tue ich pro Woche 8 bis 10 Stunden jeden Tag layouten. Wie soll man da an der Hochschule mithalten können? Also vom rein praktischen her.
Ja,
das aber das andere ist also dieses Sicht drüber, also diese übergeordneten Prinzipien, die sind seit dem Bauhaus schon immer gleich. Also
das ist nämlich auch so ein super spannendes Thema, was du vorhin mal kurz so angerissen hattest, als du gemeint hast, so, es gibt Leute, die bis zum 4. Semester noch nicht wirklich so im digitalen Thema drin waren. Und dann aber gleichzeitig diese allgemeingültigen Prinzipien, die ja für digital und Print jetzt sehr ähnlich sind oder per se, ich will jetzt nicht sagen gleich, aber wahrscheinlich sehr ähnlich sind. Würdest du empfehlen, zu sagen, okay, man sollte einfach früher in diese digitale Komponente mit reinnehmen?
Unbedingt. Aber ich muss immer häufiger sagen, je mehr man weiß, was ich bei Projekten sage, kann ich nicht sagen. Also ich wurde heute auch gefragt, wie ich denn den Ablauf mache von dem und dem Projekt. Und ich muss sagen, muss man schauen bei Projekten. Auf jeden Fall, man muss sich vorstellen, dass Branding-Firmen das Digitale mitdenken müssen. Wenn ich jetzt in eine klassische Branding-Firma gehen will, muss ich genauso digitale Ahnung haben.
Ja.
Wenn ich mit den Studenten rede, werden die auch in klassischen grafischen Firmen nach digitalen Projekten gefragt. Also es ist einfach, die Kommunikation ist digital. Jetzt gerade in Corona-Zeiten steigt die digitale Akzeptanz. Also das ist einfach Teil des Ganzen. Und ja, die Leute sind einfach Gewohnheitstiere, Mensch. Ich glaube, die Eltern oder so, die sind einfach auf dem Stand vor 10 Jahren und das ist noch in den Köpfen drin. Ja. Aber die Welt ist eine komplett andere geworden. Also es ist nicht denkbar, dass man Kommunikationsdesign macht, ohne digital mitzudenken.
Ja.
Und ich würde noch ganz kurz anmerken, zu diesen also manche Sachen sind genau gleich geblieben. Gestern hat mir ein Kumpel von Otto Eicher, unserem berühmten Münchner, der die Piktogramme für die Olympischen Spiele gemacht hat und ganz wunderbar. Der hat zum Beispiel für Bundhaupt heißen die, für die Küchen das kreiert. Und der Sohn hat es irgendwie übernommen und der hat zudem gesagt, er soll erstmal kochen lernen. Also genau dasselbe User-Center, wirklich lassen. Der Unterschied ist nur, dass wir im Digitalen eine unfassbare Komplexität haben. Dadurch, dass wir Technik haben, dass wir 1000 Leute haben, die mit reinsprechen, dass wir ständig veränderte Daten haben, Datenvisualisierung. Und das versuchen wir ja gerade mit so Methoden und Prozessen einzufangen. Also so das Typische ist, man interviewt eine Gruppe, man hat eine Zielgruppe, dann macht man Wireflows und jagt die durch so eine Journey durch, was tun wir so. Und es ist weit komplexer, wie wenn ich sage, ich mache ein Plakat und das Plakat muss kicken, Emotionen auslösen. Von den Dimensionen sind es unter Umständen viel mehr.
Ist es dann auch so, dass man sagt, wenn ich mir jetzt den Studiengang anschaue oder dieses, wie du es schon gesagt hast, diese Prinzipien, wenn man sagt, okay, man versetzt sich in den Nutzer hinein, wie würdest du das sagen? du hattest ja eben auch darüber gesprochen, über dieses ganze Corona-Thema. Und ich will gar nicht zu tief drauf eingehen, weil ich glaube, man hört es jetzt sowieso schon überall. Aber ich denke auch für viele Leute, die sich ja normalerweise sonst irgendwie auf Events austauschen und wie du vorhin auch schon gesagt hattest, dieses Praktische, was ja so wichtig ist in so einem Studiengang, um sich auch einfach mal hands-on mit den Projekten auseinanderzusetzen, gibt es da für dich so in der Lehrtätigkeit auch Herausforderungen, das Ganze remote zu lösen? Oder was empfiehlst du den Leuten, wenn die sagen, sie wollen sich vielleicht irgendwie da weiterbilden auf Remote-Basis einfach?
Ja, das geht tatsächlich im Screen-Design relativ leicht und ich habe den Eindruck, also ich weiß es natürlich nicht, das ist meine Perspektive, meine Sicht, dass es relativ gut funktioniert, Screen-Design. Das liegt in der Sache schon drin. Also wir haben so ein Miro, wir verwenden jetzt alle, das ist so ein großes Whiteboard, wo alle ihre Sachen hochladen können und dann kann reden und so. Ich habe das Gefühl, das ist anstrengender, aber es funktioniert ziemlich gut. Also im Vergleich zu anderen. Also man hat einfach nicht diese, es ist ein bisschen die Leichtigkeit geht verloren, diese zwischenmenschliche Leichtigkeit. Dieses, wir haben ja auch hier den Eisbad, dass man früh mal surfen geht, dann unterhält man sich. Oder man schaut einen Film, hält den Film mal an und so. Es ist schon immer so, man ist sehr stark im Kopf. Also man muss immer aufpassen und mithören und so. Und es ist ein bisschen Overload. Also man muss halt alles selber machen. Und es gibt schon längere Zeit, wenn man sich vor allem in der UX-Richtung weiterbilden will, gibt es die Interaction Design Foundation. Und das ist so eine absolute Top-Quelle. Also wenn man sich jetzt einfach Bock hat, sich weiterzubilden in UX-Richtung, muss man einfach auf die Interaction Design Foundation gehen. Die haben ein fantastisches Kurskonzept und dort ist alles zu finden, was man will. Also Gestaltprinzipien, Usability-Tests, Research, Usability-Management und die haben ziemlich ausgechecktes Kurssystem mit Multiple-Choice-Fragen, Videos. Also das ist absolut erstklassig und sie haben vor allem, wenn man dort angemeldet ist, haben sie ein Newsletter mit Top-Themen, die man alle Woche mal bekommt. Also das ist absolut erstaunlich und macht auch ein bisschen demütig, weil die zum Beispiel ein Newsletter ist visuelle Hierarchie und dann werden einfach so zack, 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 7 Punkte runter. Also man kann sich in der Richtung gerade mit der Interaction Sound Foundation wunderbar weiterbilden. Das ist eine Non-Profit-Sache und kostet dann so 7 Euro im Monat und kann man sich fantastisch weiterbilden, wenn
ist man das dann, ist dann quasi so eine, kann man sich quasi vorstellen, wie eine Plattform, in der man sich zu verschiedenen Themen aus dem UI-UX-Spektrum verschiedene Kurse praktisch rauspicken kann.
Um sich da belegen. Es ist wegen weniger angewandte Gestaltung, also man wird nicht, glaube ich, lernen, wie man Designsystem macht in Sketch oder Figma. Aber alle anderen Themen sind praktisch vorhanden und gut aufbereitet, wirklich gut aufbereitet. Und das lässt wenig Fragen in dem Bereich offen. Also
ich denke auch, oder worüber ich oft auch nachdenke, einfach in unserer Tätigkeit als Personalberatung. Wir haben auch super viel mit Leuten zu tun, die als Quereinsteiger in die Branche kommen. Und die Frage, die ich mir total oft stelle, ist, fehlt denen dann irgendwo Methodenwissen? Oder was meinst denn du dazu? Kann man sich so Methodiken einfach durch Arbeitsalltag aneignen? Oder wird immer so ein Stückchen einfach nur dieses Grundlagen-Methodenwissen fehlen, was man vielleicht irgendwie sich in dem Studium einfach aneignet?
Ja, ich glaube, es ist genau anders. Ich glaube, diese Leute können sich sehr leicht die Methoden aneignen und ihnen fehlt eher das andere, dieses Ideation, Gestalten, visuell. Also damit, mit diesem Talent kommen ja viele in Kommunikation zu sein. Das heißt so kreativ denken, Feeling für Tonalität, Feeling illustrieren, schnell eine Skizze machen oder so. Das sind ja die Talente, die Leute haben, die das studieren und machen. Ja. Und die haben häufig nicht die Methoden. Und die Leute, die von außen kommen, die sind häufig die Leute, die in einem Design Thinking Workshop waren und dann die Methoden besser können. Also das ist so andersrum eher. Und denen fehlt dann unter Umständen die Tiefe am Visuellen und solchen Dingen.
Das heißt jetzt, Das heißt, ganz extrem mal gesagt, wenn ich jetzt da, der eigentlich eher so aus der Personalgeschichte komme, ich würde jetzt sagen, okay, ich möchte in dieses ganze Thema UI-Design eintauchen. Wo würde ich anfangen? So, soll ich mich irgendwo einschreiben? Soll ich einfach durch Selbststudium das ganze Thema machen, viel mich mit Leuten austauschen? Oder was denkst du, ist da so der beste Ansatz, den man fahren kann?
Ah, da muss man einen Schritt zurücktreten und so ganz klar nochmal zwischen UI und UX unterscheiden. Mhm. Das geht völlig runter. Es gibt UXler und die sind vielleicht besser als UI-UXler, weil ihnen die Gestaltung nicht im Weg steht. Also natürlich ist User Experience technisches Gestaltung, welche Farbe ich verwende, löst Emotionen aus und so weiter. Aber wenn ich zum Beispiel ein Quereinsteiger bin und ich will UX-Designer werden, dann kann es sein, dass ich nur mit Wireframes arbeite und Leute interview und Testing mache. Und dann brauche ich diesen ganzen UI-Part gar nicht in dieser Tiefe. Also dieser Weg, also das sind Mutmaßungen von mir. Dieser Weg ist relativ leicht. Wenn ich jetzt UIler werden will, was immer weniger attraktiv auch wird, muss man sagen, weil es immer mehr Bibliotheken gibt und immer mehr Sachen, also immer mehr vorgefertigte Sachen. UIler, das ist eine gute Frage. Wie würde man da den Einstieg finden? Den Einstieg, wahrscheinlich der einfachste Einstieg ist, dass ich sage, hey, ich gehe zu einer tollen Agentur und fange als Junior an, was wenn ich Begabung habe. Und kriege das dann, also in Agenturen muss man mögen, Agenturen, diese schnelle Taktung dort und so. Aber dort wird man wahrscheinlich sehr schnell solche Dinge lernen. Also, ja, aber es ist wirklich ein Punkt, auf den ich da gar nicht so genau drüber nachgedacht habe, weil das, was man selber kann, denkt man ja immer, das können auch alle anderen. Ich komme aus der Ecke, wo ich Comics gezeichnet habe, und für mich ist visuell kein Punkt irgendwo. Wie man sich dieses Rückwirken als Quereinsteiger drauf schafft, ich denke, man würde vielleicht mehr den Fokus auf UX legen und das UI mitnehmen. So. Also man würde Kontakt mit anderen UIlern als UXler würde man wahrscheinlich langsam kapieren, wenn man mit einem reinen UIler zusammenarbeitet, der einem dann sagt, hey, die Buttons haben das Rollover und der Kontrast ist nicht gut, und dann wird man es wahrscheinlich mit der Zeit mitnehmen. Das wäre ein denkbarer Weg.
Was würdest du sagen? So, du meintest ja vorhin aus, wenn man jetzt mal so einen Blick auf die Studiengänge wirft, in denen du auch Vorlesungen hast, glaube ich, kann man schon so ein bisschen auch eine bestimmte Art Leute festmachen, die halt einfach an diesem Thema auch interessiert sind. Was würdest du sagen, sind so drei Eigenschaften, die du eigentlich immer wieder siehst in jedem Einzelnen oder in einem Großteil? So, was sind so drei Eigenschaften, die man mitbringen sollte oder die viele Leute einfach mitbringen dafür?
Ja, sicher Sensibilität. Das ist sicher ein eher dynamischeres Wesen. Es ist ja so Kunst und Design liegen ja nah beieinander und sind dann auch wieder anders oder so. Aber so ein Künstlertyp, so dieses im Negativen ein bisschen dünnhäutig, im Positiven wegen einfach Drive. Also man muss, ganz wichtig bei den kreativen Sachen ist vielleicht der Schlüsselpunkt, dass man Bock drauf hat. Also ich glaube, man tut sich in kreativen Dingen schwer, wenn man das wie eine To-Do-Liste abhandelt irgendwo. Also ich muss das und das machen, ich muss das und das irgendwo. Ich glaube, man muss in kreativen Jobs, muss man sich reinfuchsen und in diesen Flow-Zustand kommen und Lust drauf haben. Ich glaube, das ist so, also Leute, die das können, auf so kreative, nicht vorfertige Sachen Lust drauf haben, sich da reinzudenken. Das ist, glaube ich, eine wichtige Eigenschaft. Und dann hat man so eine gewisse Sensibilität bei allen. Was mir auch häufig auffällt, ist, dass das dann auch sehr emphatische, häufig sehr mit Umweltthemen und ähnlichen Sachen beschäftigte Designer sind. Was jetzt natürlich mit einem kleinen Seitenhieb auf unsere Industrie. Später müssen sie dann Marketing machen und ähnliches. Da übrigens ist es schön, dass man im UI-UX-Bereich tatsächlich im Vergleich zu einer klassischen Werbeagentur tatsächlich machen kann, die Leuten wirklich helfen und gute Gefühle und so. Das fand ich sehr schön. Also ich wäre nicht der Typ, in eine Werbeagentur zu gehen. Ich finde das schöner, UI, UX-Richtungen, so Leuten zu helfen, Painpoints zu vermeiden.
Ja. Das sagen auch viele Leute, mit denen wir so Kontakt haben, wenn es halt häufig auch darum geht, okay, in welche Richtung soll es einfach gehen mit einem Projekt, kommt der Punkt auch tatsächlich sehr häufig, jetzt wo du es ansprichst, dass den Leuten auch einfach sehr wichtig ist, halt wirklich Mehrwert auch irgendwo zu bieten soll jetzt auch gar keine Kritik oder so sein, aber es sagen auch einfach viele, ich möchte nicht mehr ins E-Commerce, weil ich dann nicht den riesen Sinn dahinter sehe. Ich möchte nicht noch einen Online-Shop irgendwie aus Marketing- und verkaufstechnischer Sicht optimieren irgendwo, sondern ich möchte doch irgendwo an Projekten arbeiten, die Mehrwert bringen, wie du schon sagst, die Painpoints vermeiden. Und ich denke, das ist schon, glaube ich, auch ein großes Thema. Da glaube ich, habe ich einen ähnlichen Eindruck.
Ja, man hat das lange Zeit unterschätzt, weil man sich einfach gefreut hat, im Gegensatz zu Musikern oder Theaterdarstellern, die praktisch nichts verdienen. Ja. So, hat man gedacht, ich bin Grafikdesigner, ich verdiene wenigstens normal. Ja. Und jetzt kommt einem da manchmal, dass man halt doch eigentlich nur so, also dass es ständig geht halt um Call to Action, wie verkauft man. Und jetzt aber geht es in eine Richtung, die super spannend wird, wo man auch über Produkte mitredet teilweise. Also wo ist das größte Projekt, über dem ich bin, dass wir Webseminare für Firmen irgendwelche Sprints geben oder Sachen machen, um denen ihre Produktideen zu pushen. Also wo der Designer in die Produktentwicklung mit reinkommt. Und das wird wirklich spannend. Also dann, also wo es gar nicht mehr, also Marketing ist natürlich, man muss natürlich eine Idee verkaufen und hin und her. Aber wo es auch stark um Nutzen geht und gute Produkte und gute Sachen.
Wo man dann quasi direkt mit fast schon an der Produktentwicklung mit dran gekoppelt ist, meinst du?
Ja. Das ist auch so eine Entwicklung, eine der ganz vielen Entwicklungen, die man gerade sieht. Also das natürlich in dem Moment, es kam mit dem Design Thinking, dass sich nicht Designer gemacht haben, diese Methodik, dass man plötzlich in Produkte und Zyklen und Optimierungen mit reinrutscht. Deshalb ja auch dieser irreführende Titel, den jetzt manche haben, dass sie Produktdesigner heißen in irgendwelchen digitalen Agenturen, was natürlich zum Wechseln ähnlich ist wie mit der Studiengang, wenn man Spiele baut oder so.
Ja.
Und da geht es dann tatsächlich um Produkte und um Nutzen und nicht mehr um wie schaffe ich es mit Dark Patterns möglichst viele Sachen zu verkaufen auf meinem Online-Shop oder so.
Ja, das ist bemängeln, glaube ich, oder wünschen sich auch viele Leute sehr viel früher in den ganzen Prozess mit eingebunden zu sein und nicht nur irgendwie dann als nachgeschalteter UI-UXler dann irgendwie draufgesetzt zu werden auf ein Projekt, wo der Kern des Produkts, sei es jetzt digital oder physisch, schon steht und man praktisch nur noch dann mit dazugenommen wird, um ein paar Aspekte einfach irgendwie mit zu beleuchten, glaube ich, ist auch einfach nicht so fruchtbar. Ja. Genau. Aber bevor wir zu weit abdriften von dem ganzen Thema Lernen etc., was letztens auch wieder aufkam, hatte ich ein Gespräch, und zwar ging es um dieses Event Gedankentanken. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist ein ziemlich bekanntes, in Anführungsstrichen, Event zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Das sind verschiedene Themen einfach mit dabei in Köln. Und das sind verschiedene Speaker etc., die natürlich Impulse setzen für die Zuhörer. Und ein Ticket kostet, glaube ich, zwischen 200 und 600 Euro. Ich stelle mir dann immer die Frage, ist es das wert, einen Tag oder zwei Tage mir geballten Input zu holen von verschiedenen Leuten, die natürlich auch mit Sicherheit was erreicht haben, aber macht es Sinn, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt irgendwie ich arbeite jetzt, bin erfolgreich, mache meinen Job gut, aber ich will einfach nochmal irgendwie neue Impulse, neue Ideen mitnehmen. Meinst du, macht das Sinn?
Schwierige Frage. Da würde ich frei raus antworten, da bin ich überfragt. Also weil jeder Mensch in jeder Situation für mich bedingt. Also manchmal zieht man raus, hier in München ist diese eine Konferenz, die zunehmend nicht mehr interessant finde. Die hat nur ein paar Euro gekostet für Designer. Mhm. Also ich persönlich habe genug Input von allen Seiten. Mhm. Ich habe auch Input durch mein Netzwerk einfach. Ja. Also dass Artikel geteilt werden oder dass wir haben einen Slack-Channel, wo immer Sachen geteilt werden. Es gibt so viele Videos und alles. Also, aber es ist so schwer, andere Leute vielleicht in anderen Situationen, gerade so Junior-Designers in Konferenzen war nicht ganz cool. Mhm. Allein um wenn so Feuer
zu machen. Ja, okay, ich verstehe, ja.
So, das ist wieder der Drive. Das brauche ich nicht mehr unbedingt. Also ich habe mich auf der letzten Konferenz wirklich gelangweilt. Also ich gedacht, ja, das war die Offer in Barcelona.
Okay.
Da habe ich gedacht, okay, kann ich alles von der Straße. Und ich bin in zwei Veranstaltungen gegangen und habe es gelassen. Aber das ist meine Situation.
Ja, ja.
Das war alles zu random für mich. Aber jemand anders ist vielleicht komplett anders. Wahrscheinlich je mehr am Anfang steht und später ist es vielleicht interessant, auf die Premium-Veranstaltungen zu gehen. Mhm. Wenn man weiter ist, die so auf einen zugeschneidert sind. Aber bin nicht überfragt.
Ich dachte mir, ich hole mir einfach mal die Meinung von jemandem, der halt auch einfach in dem ganzen Lehrbereich auch unterwegs ist. Für mich persönlich tatsächlich, ich bin auch eher der Freund vom Netzwerk. Und ich denke auch, dass es sehr viel vielfältiger und auch tiefgehender ist. Wie du auch schon vorhin oder halt zu Beginn des Gesprächs angedeutet hattest, doch einfach dieses Praktische, vielleicht gemeinsam mit verschiedenen Leuten an Projekten zu arbeiten, weil trotzdem jeder, glaube ich, so seine eigene Herangehensweise auch einfach hat.
Das ist auch der wichtigste Tipp, den ich irgendjemandem immer geben kann. Und ich habe Jahre gebraucht. So, das ist halt so. Wenn ich jetzt ein Projekt habe, wo ich einfach Datenvisualisierung für irgendwas Spezielles machen müsste, Telefonhörer in die Hand und die Leute anrufen, wo er weiß, dass sie einem weiterhelfen. Es ist krass. Der Effekt ist einfach nur krass. Also das ist... Das ist Wahnsinn. Die Leute sind dankbar. Es ist super, also so ein Netzwerk zu haben. Und ich würde bei jedem Projekt jetzt, wo ich denke, oh, da kenne ich mich nicht aus, würde ich nicht sagen, ach, das probiere ich jetzt in meinem Kämmerchen, sondern das Erste wäre, ich würde mir raussuchen, wer sich da besser auskennt als ich und den anrufen. Also, das hat mir auch im Unterricht, also ich hätte jetzt, glaube ich, ein paar ziemlich miese erste Veranstaltungen, weil man überhaupt nicht mit Didaktik sich auskennt und alles ganz anders läuft. Und mittlerweile unterhalte ich mich so viel, so sparring irgendwo, und dann denke ich, ah, okay, also so könnte man die Übung auch machen. Wir haben jetzt zum Beispiel in einem Grafikdesign-Kurs haben wir einfach so ein Magazin nachgebaut mit Elementen. Und in dem Moment, in dem Nachbauen, merkt man, ah, okay, wir haben sich ja das und das gedacht oder so zum Beispiel. Dann kommen wir auf diese Übung. Aber halt anrufen, mit Leuten reden, das ist so ein Netzwerk. Das ist, glaube ich, super wichtig.
Dass man sich, bevor man alleine versucht, dieses Problem zu bemeißeln und irgendwas daraus zu formen, sich einfach zwei, drei Leute mal mit dazu holt, weil manchmal gibt es einfach jemanden, der es einfach schon gemacht hat oder irgendwie auch anders rangeht und ich glaube, macht einfach vieles einfacher und vieles schneller. Wie ist es denn bei dir? Also man sagt ja immer so schön, man lernt nie aus. Und du meintest vorhin, du gehst sehr viel auch über das Netzwerk, wo du dir Input holst und auf so Veranstaltungen. Bist du persönlich jetzt nicht so der Superfan von oder bringt dir persönlich jetzt nicht so super viel? Wie bleibst du denn immer so up to date oder wo holst du dir vielleicht neueste, ich würde nicht sagen Prinzipien oder Methodiken, aber so fachlichen Input? Gibt es da was oder ist es hauptsächlich Netzwerk?
Ja, seit ich vor 3 Jahren nach München bin, ist die Dynamik so hoch, dass ich eher Auszeiten brauche. Also es ist konstant.
Tatsächlich.
Es gibt ja diesen, wie man eine Sache macht, macht man alle Sachen. Und kann man natürlich philosophisch drüber reden, aber ich kann ja jedes Projekt so angehen, dass ich selber daraus lerne. Also ich hatte zum Beispiel, das habe ich so für eine Bekannte mitgenommen, Corporate Design Projekt. Wollte ich eigentlich immer machen, Printprojekte, weil es zu viele Themen sind. Und dann habe ich das einfach relativ mit so digitalen Methoden angegangen. Also krasse Recherche, Tonalitäten eingegrenzt und so weiter. Also relativ nüchtern irgendwie so dieses Erscheinungsbild angegangen. Und ich habe einfach da super viel gelernt im Machen. Also, oder zum Beispiel dann arbeite ich die ganze Zeit mit Sketch, wie die meisten. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich Plattform übergreifen und habe einfach eine kleine für jemanden so den von der Website den Hacker und den Footer neu gemacht und das einfach in Figma gemacht, einfach um ein neues Programm zu lernen. Also im Machen, eigentlich lerne ich im Machen und im Leute anrufen und so.
Würdest du einfach sagen?
Also ich starte durch die Bücher und Artikel. Und ich habe Millionen davon, die alle interessant sind und ich schaffe es mir, da hinterher zu kommen. Also, oder zum Beispiel sich selber ins kalte Wasser, so einen Workshop mal halten oder das machen. Also ja, ich lerne machen und mit Leuten reden. Das ist die Frage.
Okay. Also einfach heraus aus der Komfortzone, jetzt vielleicht auch als Freelancer Projekte annehmen, in denen man nicht so geübt oder sich vielleicht nicht so sicher ist. Wird es auch dazu sein?
Ja. Natürlich gefährlich.
Ja, ich glaube auch.
Unternehmen ein Produkt macht, das dann nicht funktioniert, aber schon, ja, man muss ja irgendwie weiterkommen. Aber es ist tolle Frage. Aber es ist bei mir tatsächlich machen mit einem offenen Kopf und Leute fragen. Die beiden Sachen sind es bei mir. Also, ja, wirklich hier, es gibt Bücher, wo ich weiß, da steht alles drin. Aber dann habe ich halt noch mehr in meinem Kopf von irgendwelcher Theorie. Also vielleicht lese ich auch mal nach. Und die dritte Quelle ist, es gibt hochwertige, schlanke Artikel im Netz mittlerweile, die teilweise sehr gut sind. Also vor allem diese Interaction Design Foundation, da waren zum Beispiel die herkömmlichen UX-Auslieferungen. Das waren Artikel, die man in 5 bis 10 Minuten gelesen und dann habe ich gedacht, wow, okay. Das war so alles auf einen Blick. Persona, Usability Check, alles aufbereitet irgendwie so. Es gibt so ein paar kleine herrliche Artikel. Oder ich hatte letztes Mal so ein UX Kickoff, worauf man achten muss im Medium. Also das sind noch so kleine, feine Artikel, die man so mal nebenher, das ist so die dritte Quelle.
Vielleicht können wir uns ja danach dann noch mal kurz zusammensetzen oder im Nachgang und den einen oder anderen mal drunter verlinken in der Beschreibung, in der Folgenbeschreibung. Weil ich bin auch ein super Fan davon. Mir sind Bücher immer ein bisschen zu schwere Kosten, muss ich sagen. Also es ist einfach sehr viel Input auf einmal. Und ich finde, es ist auch sehr oft viel Leerraum dazwischen. Also es ist nicht so komprimiert wie bei einem Artikel, wo ich weiß, okay, da geht es jetzt um ein Thema, es geht um einen konkreten Punkt, den ich mir danach rausziehen kann und den ich vielleicht, wenn ich ihn, weiß ich nicht, morgens vor der Arbeit oder sonst irgendwann lesen kann, vielleicht dann auch in derselben Woche noch versuchen kann, irgendwie mit einzubringen und mit umzusetzen. Das, glaube ich, ist schon ganz cool. Deswegen auch in dem Zug, denkst du, ist es wichtig oder wie machst du das? Weil es gibt ja viele Leute, die auch mal weg vom Design, die arbeiten in ihrem Job, wenden da die ganzen Sachen an. Und dann setzen sie sich zu Hause hin und schmökern 3 Bücher durch zum selben Thema. Ist es wichtig, auch mal sich einfach Pausen zu nehmen und einfach auch andere Sachen sich als Input zu holen, mal fernab vom Design? Also du bist ja jemand, du bist ja jemand.
Ich habe so viele Interessen, ich habe damit, das ist. Da müsste ich mich in andere Personen reinversetzen. Ich hab zu viele Interessen.
Ich wollte gerade sagen, du bist ja super aktiv. Also
das ist bei mir aber fast schon zu viel. Musik, Kultur, Surfen, Reisen, das sind endlos.
Bereichert sich das gegenseitig? Bereichert sich das gegenseitig? Kannst du Querverbindungen ziehen von bestimmten Themen, wo du sagst, weiß ich nicht, seien es irgendwelche ich meine, es sind jetzt natürlich keine fachlichen Prinzipien, aber wo du sagst, hier hat mich irgendwie, sei es eine Reise oder irgendwie eine Aktivität oder Leute, die du kennengelernt hast, inspiriert in deiner täglichen Arbeit oder als Designer? Dieses offene durch die Welt gehen eigentlich?
Schwierige Frage, weil man halt an dem Punkt ist, weil man das alles macht. Man hat ja kein zweites Leben, in dem man es nicht tut. Ja. Und das kann man nicht vergleichen.
Also, schwierig. Also gibt es keinen konkreten Fall quasi, wo du sagst, das habe ich irgendwie da total mitnehmen können?
Mir fällt nur tatsächlich nur einer ein, dass Sport. Also ich mache Fun-Sport. Und da gibt es tatsächlich Parallelen, aber nicht völlig. Also. Ja. Und man merkt zum Beispiel beim Sport, beim Fun-Sport, dass man weiterkommen muss. Also wenn man als Kreativer, vielleicht ist es bei manchen Leuten nicht so, wenn man beim Wakeboarden immer dieselben Tricks macht, dann schleift sich das immer mehr ein. Also man muss mal ein anderes Board nehmen und ausprobieren oder so, damit es für einen fresh und irgendwie interessant wird. Da sehe ich krasse Parallelen. Oder wenn ich auf einem Eisbach surfen will, ich kann mich nicht daneben stellen und mir das alles theoretisch überlegen, das zum Glück nicht werden. Es ist hilfreich, aber irgendwann
muss ins Wasser springen.
Man muss sich wieder reflektieren, dieses Schritt zurücktreten, was fühle ich denn, was liegt denn vor, wie fühlt sich das an oder so. Also dieses da kann ich schon Parallelen ziehen. Ja. Ansonsten habe ich eher so ein bisschen Overload-Problem. Das ist alles, wenn zu viel wird in der heutigen Zeit. Also,
meint man sich auch übers...
Problem mit Inspiration. Ne?
Das ist, glaube ich, aber eher eine positive Sache. Wobei aus deiner Perspektive, du wirst wahrscheinlich jedes Problem haben, irgendwann mal zu sagen, okay, mein Kopf ist voll, es reicht.
Ja, ich glaube, das ist eher eine Sache, wie man auf eine andere Ebene kommt, da rauskommt auch wieder. Das ist so sehr förderlich. Und natürlich, und überhaupt hat man als digitaler Gestalter ja sowieso automatisch alle angrenzenden Disziplinen. Muss man an Typografie denken. Also
ja, stimmt. Sieht,
was für eine Schrift gerade im Printbereich spannend ist, die ist im Moment so rough und so wirkt fast in den Kampf gezeichnet und es ändert sich ja der Zeitgeist auch ständig, wie in der Mode oder wie Autos aussehen oder so. Da kann man sich schon Inspiration holen. Also wie diese Sachen abwechseln oder wie der Mensch typischerweise irgendwas immer sehen kann nach einer Zeit. Ich weiß noch, dass vor 10 Jahren keiner Türkis verwendet hat. Früher schon und plötzlich seit einigen Jahren ist Türkis dauerhaft in Mode und so und das kann man dann so in anderen Feldern schon sehen.
Gibt's da so Trends im Design wirklich? Also interessiert mich jetzt auch, ich weiß es gar nicht so, wie man es jetzt in der Mode oder so kennt?
Ja, absolut. Absolut. Also es kam natürlich dieses Flat-Design, es war früher, aber das war noch vor meiner Zeit fast schon, wo Apple alle Effekte der Welt auf ihre Produkte draufgepackt haben, dass es im Interface so ausschaut wie aus der Wirklichkeit. Das war so das Ding. Ja. Und genau das Gegenteil hat man mit diesem Flat-Design gehabt, wo man alles rausgenommen hat, irgendwo alle Effekte rausgenommen. Jetzt gerade sind Verläufe, glaube ich, wieder in, oder man sieht es auch in kleinen Trends jetzt, wenn man sich den Spotify-Button anschaut, diese starken Rundungen und diese Großbuchstaben. Und was gerade ein Trend ist, der mir sehr auffällt, ist, dass der Buchstabenabstand schrittweg gestiegen ist. Also das ist so ein Detail, aber Schrift, einzelne Buchstaben setzt man weiter auseinander. Das ist gerade Mode. Also, deswegen auch immer, könnte man philosophisch drauf eingehen.
Das ist beeindruckend, wie dir das auffällt. Also ich glaube, mir fällt es natürlich sowieso nicht auf, ich bin nicht so tief als Designer in der Designbranche, aber beeindruckend, also ich wusste das auch nicht, dass es da so tiefgehende Trends auch gibt. Eine Sache noch, die wir nicht heute, wir hatten nicht heute darüber gesprochen, aber als wir letzte oder vor 2 Wochen mal telefoniert hatten, meintest du, als es darum ging, was du tust als Interaction Designer, meintest du zu mir, dass du eher in Systemen denkst, statt in Wegen oder in Pfaden? Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst.
Ja.
Magst du das vielleicht mal erklären? Weil das fand ich ein super spannender Input.
Ja. Man muss wissen, man kann ja Gestalter, Kommunikationsdesigner sein, ohne das direkt zu reflektieren. Also ich war ja selbstständig und man macht einfach was, wo man das Gefühl hat, das muss dahin und man macht das automatisch nach Gefühl richtig, man selber ist irgendwie das Werkzeug. Und ich habe seit ich jetzt in München bin immer mehr reflektiert und die Wirklichkeit außen hat mir immer mehr zurückgegeben, wo ich stehe. Und da ist diese Sache mit UX, UI-Designer, früher Interaction-Designer und so. Man hat ein tiefes Verständnis und man hat vor allem so ein systemisches Verständnis. Also man versteht, wie Usability-Abläufe sind, man versteht die Codierung von Farben oder visuelle Hierarchie. Das, was jemand zuerst sehen muss, ist vielleicht am größten oder so unwichtiges Versteckbar und hin und her. Es ist so eine systemisch-konzeptionelle Denkweise, so modulare Designsysteme zu machen. Und für mich gibt es dann so eine reine UX-Denkweise noch. Da geht es dann mehr so darum, ja, was sind denn die Ziele? Also die, vielleicht denkt man da überhaupt, vielleicht ist eine grafische Gestaltung sogar ein Hindernis, also wo man dann in Interviews, in emphatisch mitdenkt, oder wie weit man das überhaupt kann, ist eine andere Sache. Es gibt da Kritik an diesem emphatischen. Aber so eine mehr workshop-artigere Denkweise, also so in Bedürfnissen und die auch mit in das Feld fällt. Und ich versuche da auf der Seite so mehr Sachen abzuschauen und zu gehen, aber meine Denkweise ist systemischer und die ist dann automatisch näher dran an Programmieren, weil die technische Umsetzung tatsächlich so läuft. Und das ist so, vielleicht ist das Emphatische auch viel wichtiger, also wie das Systemische, aber das ist ganz interessant, das so leicht in diese beiden Bereiche zu teilen. Also setze ich ein Designsystem auf, mache ich Sachen, die dem Nutzer logisch sind und sich wiederverwerten lassen und einheitlich und homogen sind und Hierarchien stimmen. Und das andere ist, was will denn der Nutzer wirklich? Das Berühmteste ist, vielleicht brauche ich auch überhaupt keine App, vielleicht brauche ich einen Gegenstand. Also so ein Level drüber noch nachdenken. Oder warum muss man immer alles beschleunigen? Vielleicht sollte man die Dinge ja verlangsamen. Jetzt sollte man die Dinge verstecken, das offensichtlich zu machen. Also,
finde ich klasse Inputs. Da wären wir auch wieder auch bei dem Thema Produktdesign, was wir vorhin hatten, eigentlich auch mal ganz am Anfang mit dabei zu sein. Du sagst, okay, ist überhaupt eine App das Richtige? Ist das das Richtige? Ja, oder genau. Anstatt zu sagen, okay, wir haben jetzt die App, machen das Beste draus. Zum Thema empathisch, hast du ja gerade gesagt, ist vielleicht nicht immer das optimal. Erklär das mal, das konnte ich nicht ganz folgen. Du meintest ja, empathisch ist vielleicht nicht immer das Beste.
Ja, ich sag das nur, eigentlich nur, weil ich einen Artikel im Kopf hatte. Tatsächlich ist ein Artikel, die dritte Stütze. Artikel lese ich schon ab und zu, wo so ein Großmeister des Designs, aber ich finde den Artikel, wenn ich fragwürdig, wo er so sagt, er findet das Blödsinn, das empathische Design. Okay. Er versteht nicht mal nach 20 Jahren seine Frau. Also er ist skeptisch, ob er überhaupt andere Bevölkerungsgruppen verstehen kann. Mhm. Und der hat zum Beispiel gemeint, dass es viel einfacher, so war der Artikel, einfach zu schauen, was der Nutzer machen will. Fertig. Mhm. Also, wenn der Nutzer an den Bankautomaten geht, will er Geld abheben. Fertig. Da muss ich mich nicht reinversetzen in die verschiedenen Gruppen. Und dann ist natürlich das große Ding ist natürlich Ressourcenverschwendung. Also, ich mache 1000 Workshops, habe 1000 Ideen, versetze mich in Gruppen rein, mache Personas, teile Gruppen auf und verschwende riesige Ressourcen. Und dann plötzlich hat keiner mehr Zeit und es muss irgendwas schnell gemacht werden. Also, das ist natürlich. Aber letztlich nur so ein Gedankeninput, keine Ahnung, letztendlich.
Da wären wir wieder beim Thema Artikel, ne? Gibt's denn, ich hatte ja im Vorhinein dich so ein bisschen relativ spontan eigentlich auch darum gebeten, dir drei Sachen rauszusuchen, seien es jetzt Artikel, seien es jetzt Bücher oder Tools, die du mitgeben kannst, die du den Zuhörern mitgeben kannst, die man sich lesen sollte, was man sich mal näher ansehen sollte, wenn man sich im UI, UX weiterbilden will. Oder sich einfach mal neue Eindrücke, neuen Input holen will.
Ja, allen voran eben diese Interaction Design Foundation. Mhm. Und ich habe dieses Jahresabo bezahlt und kriege diese Artikel. Ich weiß nicht, ob man ohne dieses Abo diese Artikel bekommt. Die sind extrem hochwertig. Das ist absolut die Nummer 1, die ich empfehlen kann. Mhm. Das zweite sind schlichtweg Artikel und mich hat erstaunt, wie sehr die großen Anbieter versuchen, Lernmaterial zur Verfügung zu stellen. Und ich denke da vor allem an Envision als Tool.
Ah, okay.
Wir haben zum Beispiel ein Envision Design-System-Handbuch.
Wo findet man das?
Wäre früher teuer gewesen. Man muss einfach als E-Book runterladen und dann stellen die grundlegende Fragen, welche Systeme in Unternehmen sein müssen, wer der Product oder wer die zentrale Macht über das Design-System hat. Und ich habe jetzt so das erste Drittel gelesen, auch wieder der Buch-Effekt.
Ja, ja.
Aber Artikel und Bücher auf bekannten Plattformen sind ganz schön auf den Punkt gebracht, ist mir auch gefallen. Also es sind aber sehr praktische Sachen.
Okay.
Also das ist so.
Sehr nah am Programm wahrscheinlich.
Irgendwelche Klassiker von irgendwelchen Leuten, die dem eigenen Denken noch mehr Tiefe geben. Aber für so dieses praktische Interaction Design Foundation, Envision hat so Design-Ressourcen, muss man einfach auf die Webseite gehen und dann gibt es fantastische Medium-Artikel. Da muss man wahrscheinlich irgendwas abonnieren und dann hat man qualitativ hohe Artikel. Dann dieses, was wahrscheinlich jeder kennen muss als UX-Designer, ist dieses Sprintbuch von Google, dieses blaue, ja, was überall rumliegt.
Ja, das haben sogar wir hier rumliegen.
Das ist so der Standard schlechthin. Das wären vielleicht so die drei Sachen.
Die drei, ja.
Was mich tiefer interessiert, gibt es dann so Design-Klassiker, aber man muss, es gibt einem natürlich eine gewisse Tiefe zu sehen, dass man Bauhaus früher schon genauso gedacht hat oder Rastersysteme bei Brockmann oder also das sind deutsche oder Schweizer Grafiker, die es gibt dann da noch Mengen. Und da gibt es noch so Bücher wie Digitale Ethik und so, die dann halt auf der Metaebene interessant sind.
Wo es ein bisschen abstrakter wahrscheinlich einfach wird.
Ja, und da gibt es so lauter Klassiker, die machen im Studium zum Beispiel diesen Klassiker über Farblehre. Also es gibt so ein paar Klassiker noch zu den Metathemen Farbe, Typografie und so. Das würde uns
interessieren. Nee, das können wir dann alles, das können wir alles mit verlinken. Also wenn sich da jemand natürlich für interessiert, kann man sich, ich glaube, ist man auch erstmal versorgt jetzt, auch während der hoffentlich nicht mehr so lang andauernden Quarantänezeit. Ich würde sagen, es waren ein tolles, tolle drei Empfehlungen, oder ich glaube, es waren sogar vier zum Schluss. Dementsprechend denke ich, ein ganz guter Punkt, dass ich mich mal bei dir bedanke für die Zeit, die du dir genommen hast und für das nette Gespräch. Dementsprechend vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.